Ente?
Ja, bitte, Andreas.
Bist du eigentlich großer Kapitalist?
Fragst du mich gerade, ob ich Geld habe?
Vielleicht auch das.
Alter, es ist kalt und ich sitze hier in kurzer Hose.
Ich verstehe. Ja.
Nein, Mann.
Ja, da bin ich aber gespannt, wie du dich da heute durchschlägst. Durch den größten Kapitalistenband, den wir bisher hatten.
Ja, Talion, ne?
Ja, wir reden über den dritten Talion-Band. Also insgesamt Zwerge Nummer 12, aber das dritte Mal, dass wir uns mit den Talion beschäftigen. Die Talion sind diejenigen, die als die Kaufleute gelten, die Banker. Diejenigen, die Geld anhorten und sich darüber identifizieren.
Richtig. Wobei man jetzt sagen muss, die anderen Talion-Bände, die wir bislang gelesen haben, hatten nichts mit Bankern zu tun.
Exakt, darauf wollte ich hinaus.
Danke.
Wir haben bisher zwei gelesen. In beiden ging es eigentlich um Ordo.
Ja.
Also vor allen Dingen im ersten ging es um Ordo. Er ist Teil der, ich muss immer überlegen, dunklen oder schwarzen?
Der schwarzen Loge.
Schwarze Loge, ne?
Ja. Yes.
Genau, Teil der schwarzen Loge, ein Arm der Talion, die so Assassinen und Meuchelmörder sind. Zumindest soweit man das so verstanden hat.
Genau, was so verstanden hat. Die haben als Feuertaufe, dass der Zwerg nackt dann jemanden eliminieren
soll. Mit einem Buttermesser.
Mit einem Buttermesser.
Ja.
Ich hab's bis heute nicht überwunden.
Nee, haben wir beide nicht so richtig, glaube ich. Genau, im ersten Teil haben wir so ein bisschen seine Ausbildung mitbekommen, also von Kindesalter an, wie er von seiner Familie getrennt wird und in diese Ausbildung geschubst wird.
Ja.
Bis er dann diese Prüfungen besteht. Genau. Und sich auch an seinem Vater dafür rächt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im ersten oder zweiten Teil war. Ich glaube, im zweiten.
Ja.
Und der zweite ist dann, da geht es eher um der Drirr, zumindest laut dem Titel der Talion. Da haben wir ihren Aufstieg so ein bisschen mitbekommen zur Spitze der Steinernen Bank. Dieses große Bankenwesen in Aran. Also wenn du Geld willst, gehst du dahin.
Richtig.
Und die Talion sind so benannt wie auch die Währung in Aran. Also Talion heißt auch die Währung.
Ja.
Und jetzt im dritten Band kümmern wir uns wieder um die Talion, um Khardum von der Talion.
Mhm.
Und wir werden feststellen, dass es diesmal nicht um irgendwelche Logen und irgendwelche Geheimgesellschaften geht.
Oder Assassinen.
Die werden zwar mal erwähnt,
ja.
Aber das ist auch alles. Wir werden auch ein, zwei bekannte Figuren wiederfinden, haben aber eine von sich davon abgetrennte Geschichte. Und ich bin sehr gespannt am Ende, wie es dir gefallen hat. Das machen wir bei der Nachbesprechung. Vorher gehen wir die Handlung durch.
Wir haben auch noch kein Wort darüber.
Nee, wir haben heute noch kein Wort darüber verloren. Das machen wir mittlerweile ganz diszipliniert und gut. Uns vorher nicht leer zu quatschen.
Das macht Andreas eigentlich ganz schlau. Der füttert mich nämlich mit Essen, damit ich nicht reden kann.
Ja. Heute gab es Carbonara. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Carbonara selber gemacht.
Voll geil.
Hat ganz gut geklappt.
Ja.
Würde ich nochmal machen.
Ist so sehr, sehr lecker geschmeckt. Jetzt bin ich aber auch satt.
Satt. Die Saga der Zwerge, Band Nummer 12. Khardum von der Talion. Alles beginnt mit einer riesigen Schlacht.
Yay.
Und man denkt sich, wenn man die Seite aufregt, boah.
Wo soll ich hingucken?
Dafür, dass die Banker sind, geht es aber ganz schön krass los, bis man anfängt, den Text zu lesen. Denn da sieht man nur Khardums Diktat, wie teuer was ist und was er da alles verkauft hat. Also Belagerungskatapulte, 500 Talion. 6 Schleudern mit Schnellladesystem, 4000 Talion.
Mhm.
Und so zählt er so auf. Wir sehen also, wie diese Schlacht abläuft und eigentlich erzählt er uns nur, was in den Bildern zu sehen ist und wie teuer das war. Und wie viel Geld, das finden wir dann ziemlich schnell raus, er mit dem Ganzen verdient hat, was da passiert. Es ist offensichtlich ein Ork-Angriff auf Menschen und die Orks sind deutlich im Vorteil, vermeintlich vor allem durch die Waffen, die sie haben.
Ja, eine gute Ausrüstung macht eine Menge aus im Krieg.
Genau, und er zählt so ein bisschen für sich auf. Wir erfahren dann auch, dass er mit seinem Buchhalter spricht, der Jarm heißt, sehr schön illustriert, da müssen wir später drüber sprechen, sitzt er in einer Kammer und zählt Jarm nur auf, was sie jetzt gerade alles verdient haben. Es geht dann noch so ein bisschen, dass er das auch richtig versteuern soll.
Ja.
Er hat aber gar keinen Bock drauf. Er hat man weiß in dem Moment auch nicht so, was es sind, 2 Liebschaften, die daneben sitzen, und denen möchte er auch was Gutes tun.
Elfischer Natur.
Ja, genau, elfischer Natur und weist seinem Buchhalter an, eigentlich gegen das Gesetz zu verstoßen und Steuern zu unterschlagen.
Wie kann er nur?
Ja, wie kann er nur? Und er winkt dann auch so ab bei allen Bedanken und sagt, ach, mach doch einfach.
Mein Gott.
So. Die beiden scheinen sich da so ein bisschen in den Haaren zu liegen, wenn es um das Geld geht. Am Ende setzt sich Kadum aber durch, denn er ist derjenige, der das Sagen hat, offensichtlich. Und danach darf er sich noch einen dummen Spruch anhören, denn er veranstaltet ein Fest.
Mhm.
Und das ist ein sehr sinnloses, aber sehr teures Fest, zumindest laut dem Buchhalter.
Richtig.
Ja, er hat nämlich alle möglichen Möchtegern wichtigen Leute eingeladen.
Ja.
Und er hat an dem Abend vor allen Dingen drei Stationen, die er ablaufen muss. Die wir dann auch mit ihm quasi ablaufen. Die erste Station ist eine sehr schöne. Das sind die Menschen, die gerade eben, die wir gesehen haben, die überfallen wurden, also Abgesandte dessen, die sich bei ihm beschweren möchten.
Die haben den Braten nämlich gerochen und wissen,
woher die Waffen kommen.
Richtig.
Ja. Woher die guten Waffen, wer der Waffenhändler hier ist.
Mhm.
Und sie werfen ihm quasi eine gewisse Schuld vor, die er hat, weswegen er ihnen die Waffen kostenfrei geben soll.
Aber
als Ausgleich.
Ja, aber Kadum ist gar nicht dumm, der dreht den Spieß ganz einfach um. Der sagt nämlich ganz einfach, ey, wir haben Verträge festgelegt und sobald jemand diese Waffen nämlich gegen meinen Vertrag erhebt, dann bin ich fein raus aus dem Schneider.
Genau, er hat mit den Orks abgemacht, die dürfen diese Waffen nur zur Selbstverteidigung nutzen, nicht zum Angriff.
Ja.
Wenn die gegen diese Klausel verstoßen, das wäre ja nicht sein Problem, da könnte man ja die Orks anklagen.
Ja, nur zur Verteidigung. Gibt es eine aggressive, aktive Verteidigung, die sich...
Nicht während man andere Mauern stürmt, nein.
Oh.
Ja.
Ich dachte, vielleicht wäre da noch so ein gewisses Maß an Interpretationsfreiheit, aber okay.
Ja, das denkt Herr Putin auch, aber ja, so funktioniert das nicht.
Okay.
Genau, und die Konsequenz ist, dass die Orks sich nicht an die Klausel gehalten haben, ist, er würde in Zukunft keine Waffen mehr verkaufen.
Geht
ist ihm aber auch egal, weil er hat hunderttausende Talion schon mit denen verdient.
Ja. Im Gegenzug könnte man natürlich dann jetzt halt den beiden Herren dann ebenfalls nochmal ein paar Waffen anbieten. Allerdings sind die jetzt nicht so locker mit dem Geld, also wird das wohl nichts.
Exakt, genau darauf verweist er. Ihr versucht hier nur kostenfrei an Waffen ranzukommen. Die werdet ihr von mir nicht bekommen. Wir sehen dann auch, dass die beiden Liebschaften nicht einfach nur Liebschaften sind, sondern scheinbar seine Leibwächterinnen. Mhm. Denn in dem Moment, wo die Menschen etwas aggressiver werden, möchte ich mal neutral formulieren, ziehen die beiden auch die Waffen und treiben sie in die Ecke. Das ist also klar, also in der eigenen Burg bedrohen, schwierig.
Nicht gut.
Schwierige Angelegenheit.
Richtig.
Die nächste Station führt ihn zu einem Weißelfen.
Mhm.
Ein Weißelfen, der, ich glaube, man kann das schon so sagen, über seinen Schatten gesprungen ist.
Ja.
Und offen zugibt und sagt, deine Waffen sind so gut, wenn mein Volk nicht im Hintertreffen sein soll in einem Krieg, in einer Schlacht, brauchen wir die eigentlich? Auch wenn meine Brüder und Schwestern das ganz anders sehen.
Ja.
Die wollen auf keinen Fall mit dir Geschäfte machen. Ich bin da aber durchaus zu bereit. Und Kadum macht natürlich klar, dass er mit jedem Geschäfte macht.
Ja, er hebt da nochmal, also der Weißelf hebt nochmal so diesen Stolz vor, ne, dass die Weißelfen das eigentlich gar nicht wollen. Waffen von einem Zwergen. Deren Schmiedemeister sind ja wesentlich talentierter, aber nein. Er hat das durchaus anerkannt. Und
genau.
Sieht den Bedarf.
Und die letzte Station hat er mit drei Zwergen.
Die letzte und schwerste Station.
Da erinnern wir uns jetzt schon mal ein paar Seiten vorher zurück, wo er Steuern unterschlagen hat. Denn diese Zwerge sind von der Steinernen Bank und werfen ihm genau das vor. Woraufhin Kadum aber, ich sag mal, eher patzig reagiert. Während er den Menschen am Anfang, die ihm Waffen abschwatzen wollten und ihm ein schlechtes Gewissen einreden wollten, gesagt hat, es trinkt auf meine Kosten gar kein Problem, jagt er die Zwerge sofort vom Hof.
Boah.
Und er sagt auch nochmal, hier, eure Anführerin, die Derdere, hat mich mal abblitzen lassen. Jetzt lasse ich euch abblitzen, liebe Freunde. Ich vergesse das nicht. Was das heißt, werden wir später noch feststellen.
Ja, aber da wir ja auch schon mal vorher Bände von Talion gelesen haben, wissen wir auch, mit der Steinbank legt man sich eigentlich auch nicht an. Das ist ja so das Finanzamt.
Das ist so die mächtigste Institution eigentlich, was Finanzen angeht. In ganz Aran. Mit entsprechenden Mitteln. Kadum selber bleibt aber gar nicht auf der Party. Er verlässt danach die Party und er macht etwas, was zunächst nach Zerstreuung aussieht. Mhm. Er hat sich eine Drachenreiterin geholt und fliegt mit ihr quasi über seine Stadt hin zu einer anderen Stadt, die ganz interessant, auch im Meer sind so Inseln, die sehr weit nach oben ragen. Mehr so wie so Berge, die im Meer stehen. Und auf diese Spitze wurde eine Stadt in drei Teilen. Also es sind drei so Berge nebeneinander. Und da wurde quasi die Stadt drauf gebaut und da fliegt er hin.
Ei.
Und wir erfahren da, dass er aus dieser Stadt kommt und dort seine Mutter besucht.
Familie.
Genau, Familie. Mit der gerät er dann auch in einen Streit, denn er möchte sie da ganz gerne rausholen. Sie scheint recht ärmlich zu leben, da stellt man sofort fest. Draußen regnet, sie hat nicht mal so richtig ein Feuer an, es ist alles sehr karg eingerichtet. Aber sie weigert sich, das Geld ihres Sohnes, das Blutgeld des Sohnes anzunehmen, der vollkommen zu Unrecht mit Waffen handelt und vom rechten Weg abgekommen ist.
Ja, der verhandelt halt mit Orks.
Genau, das ist jetzt auch noch das schlimmste Gerücht. Er dealt nicht nur mit Waffen, er verhandelt auch mit Orks, mit grünen Ärschen.
Dabei war er ja Teil einer Familie von Glasbläsern.
So ist es, so ist es. Sie dachte immer, dass er eigentlich den Platz des Vaters, des verstorbenen Vaters einnimmt, der ein Glasbläser war, seine eigene Werkstatt hatte, die immer noch leer steht. Und er würde das irgendwann machen. Sie wüsste nicht, was sie eigentlich falsch gemacht hat.
Ja.
Dass er das nicht will.
Tja.
Er trifft dann nochmal die ihm Versprochene eigentlich. Also es wird dann klar, dass er irgendwann wohl die Mutter, aber auch die Stadt verlassen hat, obwohl die Eltern schon mit einer anderen Familie abgemacht hatten, wen er heiraten soll. Also er hat eigentlich so ein vorbestimmtes Leben.
Ja.
Ne, er sollte den Beruf ergreifen, er sollte diese Frau heiraten. Die Frau hat dann aber wen anders, seinen ehemaligen besten Freund geheiratet, hat auch mittlerweile ein Kind.
Zweites unterwegs.
Genau, das zweite ist unterwegs. Also sie scheint sich quasi mit diesem Leben abgefunden zu haben und redet ihm nochmal ins Gewissen, dass er doch eigentlich ein guter Zwerg ist und er gibt aber zu, dass er sich nicht sicher ist, ob er so ein guter Zwerg wirklich ist. Und dann beginnt auch so ein bisschen, und dann wechseln wir so eine Rückschau. Also dann erfahren wir, was denn alles passiert ist.
Genau, bevor, letzte Station, er besucht halt das Grab seines Vaters und damit startet die Rückschau.
Genau, genau. Das ist so die letzte Station seines Besuchs. Und ehrlicherweise habe ich das beim ersten Mal lesen nicht so ganz verstanden an der Stelle.
Okay.
Da musste ich nochmal drüber gucken, als dann auch mal die Beerdigung losging, weil es halt mitten auf der Seite ist.
Ach so.
Der Ton wechselt nicht so richtig. Na, also der Farbton.
Und der gewohnte Rückblenden-Sepia-Ton?
Ja, genau, ja, genau. Und das tut er nicht, das hat auch einen guten Grund, weil der Rest des Bandes ist fast nur Rückblende.
Mm.
Also wir erfahren jetzt auf den nächsten, ich weiß nicht, 40 Seiten.
Ich hab's daran, ja, na, ich kann's, panelmäßig kann ich verstehen, bei mir war es so, okay, er wirkt jetzt jünger und die Mutter ist da ja noch recht jung.
Ja, genau, ich musste nur einmal nochmal zurückspringen und sagen, ach so, das ist gerade passiert. Okay,
ja, ja.
Genau, wir sind auf der Beerdigung des Vaters. Wir erfahren, dass der Vater daran gestorben ist, dass er als Glasbläser gewisse Sachen eingeatmet hat, die er nicht hätte einatmen sollen, also nicht dürfen, und daran gestorben ist, davon krank geworden ist.
Okay.
So ist es wohl. Ja. Und er hat auch die Behandlung verweigert, denn er hat das Gold lieber aufgespart für seine Familie.
Ja, hat sich also voll aufgeopfert, ist auch recht jung verstorben.
Genau.
Nicht so, wie man es von Zwergen gewohnt ist.
Und Khadum selber hat sich wohl als sehr geschickt in der Werkstatt bereits bewiesen. Also irgendwie war auch allen klar, der müsste doch eigentlich Glasbläser werden. Nur er hat das Schicksal nicht für sich gesehen. Also er hat das gar nicht verstanden. Er hat das Geld genommen, das sein Vater zusammengespart hat und ist in einer Nacht- und Nebelaktion geflüchtet. Der hat sich von niemandem verabschiedet. Der ist einfach auf ein Schiff in die nächstgrößte Stadt, die er finden kann.
Auf in eine neue Zukunft. Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, genau. Er wollte das Geld nehmen und damit was Größeres machen, als irgendein Glasbläser in irgendeiner kleinen Werkstatt zu werden.
Wir wünschen Khadum viel Glück.
Ja, das hat nicht so gut geklappt.
Oh.
Denn kaum ist er in der neuen Stadt angekommen, wird er von ein paar Schlägern begrüßt, die ihn ordentlich malträtieren, aber auch das Geld klauen.
Ja, so viel zum neuen Start ins Leben.
Exakt. Kleine Randnotiz, er bemerkt da schon, dass einer von denen, die ihn jetzt überfallen, später einer seiner besten Freunde wird.
Ja, an einer ganz einfachen Geste. Eigentlich hieß es, man sollte ihn abschnippeln lassen, aber ja, er deutet ihn schweigend darauf hin, dass er sich totstellen soll, mehr oder minder.
Ja, genau. Kurze Zeit später findet er aber raus, wer ihn da überfallen hat. Also nicht nur kurze Zeit, sehr kurze Zeit später.
Mhm.
Und rächt sich auf Zwergenart mit einer Holzfäller-Axt im Kopf derer, die ihn überfallen haben.
Redwin wäre stolz gewesen.
Redwin hätte das total gut gefunden. Bis auf einen. Der ihn gewarnt hat. Und nicht nur, dass er ihn nicht tötet, sondern die beiden scheinen ab dem Moment irgendwie verbunden zu sein. Also
ja.
Da entwickelt sich sofort eine Freundschaft. Die beiden. Und das Erste, was sie haben, ist, was hattet ihr denn eigentlich vor? Wir haben hier so Zahnräder und so. Die wollten wir eigentlich jemandem verkaufen. Und denjenigen stelle ich euch vor. Und der ist dann derjenige, den wir schon kennen, aber als ältere Version.
Yam.
Genau. Yam ist derjenige, der ihnen diese Hehlerware abkaufen wollte. Und von Yam erfahren sie auch, dass derzeit die Handelsstraße, die in diese Stadt führt, von Goblins blockiert ist.
Mhm.
Und deswegen kein gescheiter Fusel zu haben ist. Oder beziehungsweise es ist nur Fusel zu haben und kein guter Stoff.
Ja.
Vor allen Dingen sowas wie Rotwein ist wirklich schwer zu bekommen. Zwerge stehen wohl auf Rotwein.
Ja, da klingelt es ja in seinen Ohren.
Genau, er macht sich nämlich die Gedanken, okay, wenn Rotwein fehlt, warum das nicht irgendwie in diese Stadt bekommen und für teuer Geld verkaufen?
Mhm.
Das wäre doch gut. Und am besten besorgen wir uns 3 Fässer und ein paar Tiere, die uns das tragen. Dann gehen wir über den Berg und nicht durch das Tal, da wo die Goblins sind, und sind die einzigen, die Alkohol in die Stadt bringen.
Ja.
Es reicht ja nicht für 3 Fässer, es sind dann nur 2, damit man noch ein paar Tiere mitfinanzieren kann. Denn so einen Finanzier, einen Investor finden die jetzt nicht unbedingt,
ja,
wie man so schön sagt. Aber sie machen das und das Geschäft läuft. Und ziemlich schnell kommen sie dazu, nicht nur Alkohol, sondern dann auch andere Sachen zu transportieren. Lebensmittel, die man auch zwischendurch in Gasthäusern verkaufen kann. Es kommen immer mehr Tiere dazu. Und irgendwann können sie sich sogar leisten, eine Armee zu beauftragen, die Goblins gefangen zu nehmen, über die normale Handelsstraße. Und selbst das machen sie nicht ohne Gewinn daraus zu schlagen, denn da kommt er sehr schnell auf die Idee, wir machen Arena-Kämpfe mit Goblins auf. Das heißt, er erweitert sein Portfolio nicht nur um diese Handelsstraßen, sondern es kommt Glücksspiel dazu, es kommen Sportwetten mit dazu. Und man sieht dann ganz schön, dass er sich auch so ein kleines Vermögen anhäuft in dem Moment schon.
Ja, Kadum hat halt das Talent, in jeder Gelegenheit irgendwie aus Geld zu schöpfen.
Genau. Und Yam bleibt an deren Seite. Am Anfang hat er Hehlerware vertickt. Jetzt ist er mehr Buchhalter für die. Und man sieht ihn bei seiner Lieblingsbeschäftigung Geld zählen. Genau. Gleichzeitig wird dann irgendwie klar, dass er ganz gerne sein Imperium größer gestalten würde. Und zwar viel größer. Das Problem ist aber, dass auch eine Stadt aufgeteilt ist. Also da gibt es ja noch andere Händler und andere Banden, die vielleicht Geld machen wollen.
Ja, das Leben besteht aus Konkurrenz, ne?
Ja, aber Kadum ist nicht doof. Er sieht da eigentlich eine Chance drin und sagt, Yam, wie viel Geld haben wir? 9.700 Talion, okay. Ich setze 1.000 Talion auf jeden Kopf des Anführers der anderen Banden, die mir gebracht wird. Und auch wenn Yam ihn dafür hasst, und das werden wir noch öfter haben, die haben sich ja richtig in der Wolle für das Geld, was er ausgeben möchte, beweist es sich doch als Glück, dass er das gemacht hat, denn auf das Angebot gehen viele ein.
Es wird da so eine schöne traditionelle Geste erwähnt, dass man, bevor man ihn über ein Geld anspricht, immer sein Lieblingsgesöff holt, weil sonst seine Pumpe durchdreht.
Ja, genau, ja. Er braucht immer seine Medizin.
Ja, und der braucht viel davon.
So ist es. Genau. Und das nächste ist halt, dass er dadurch, durch diese Geste, also dann sind die anderen Konkurrenten sind quasi weg und er möchte noch einen Sitz im Rat haben, wofür er jetzt auch kandidieren kann, weil es gibt fast keinen anderen Kandidaten. Und mit ein paar kleinen Geldgeschenken schafft er auch das.
Das ist eigentlich tatsächlich super simpel gewesen im Rahmen des Marketings. Er hat sich um seine anderen Gang-Anführer gekümmert. Keiner wollte mehr aufsteigen. Das heißt, die Straßen waren erstmal sicher. Er hat sich dann beim Rat gemeldet und hat gesagt, hier, ich habe mich darum gekümmert, dass die Stadt sicherer ist, ich habe das und das zu bieten, hier übrigens noch ein schönes Geschenk. Ja, da hat man dann erstmal einen Stein im Brett, gerade bei der Politik.
So ist es.
Marketing funktioniert.
Aber jetzt, wo er halt im Rat ist, hat er aber Einblicke, die ihm zeigen, was für ein Problem sie eigentlich haben.
Mhm.
Denn auch wenn er bisher reicher geworden ist, ist die Stadt eigentlich dabei zu schrumpfen, immer unwichtiger zu werden. Immer mehr Schmieden machen zu, es lohnt sich nicht mehr, es ist alles zu teuer. Die Umsätze sinken, die Einwohner werden immer weniger. Das bedeutet, sein Wachstum für sein Unternehmen, auch wenn jetzt die anderen Gangs losgeworden ist, ist sehr endlich. Und wahrscheinlich wird sogar irgendwann schrumpfen.
Ja, wenn die Stadt dann halt leer ist.
Genau, das heißt aber auch, überall gibt es leere Schmieden, die heute keiner mehr braucht. Und er hat einen verwegenen Plan, für den er die steinerne Bank aufsucht. Und hier sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo Derdere ihn abblitzen lässt. Denn er fragt nicht um 10.000 Talion oder 50.000. Nee, ich glaube, er wollte am Ende 800.000 haben,
ja,
um all diese Schmieden zu kaufen.
Ja.
Und er will nicht nur die Schmieden kaufen, sondern er will selber Waffen herstellen und sie an alle Völker verticken. Und das ist ein Gedanke, den scheinbar vorher noch kein Zwerg hatte. Bisher war der Handel immer unter Zwerg mit Zwergenwaffen. Zwergenwaffen werden nicht aus der Hand gegeben. Und Derdere ist durchaus beeindruckt von diesem Plan und sagt, wenn dir das gelingt, bist du wahrscheinlich der größte Händler und mächtigste, den wir kennen. Aber das Risiko ist viel zu hoch, auf gar keinen Fall gebe ich dir das Geld.
Ja, die Steinbank spielt keine Glücksspiele.
Genau, und so muss er nach Hause gehen. Und zu Hause hat er dann den Plan und sagt, okay, wenn ich nicht sofort so hoch pokern kann, dann machen wir das anders. Ich kaufe mir Nutzungsrechte an den Schmieden, entlohne die Besitzer sehr gut und wir fangen erstmal mit einer an. Und wir gucken, ob mein Geschäftsmodell aufgeht und müssen es halt langsamer wachsen lassen, anstatt sofort auf 120% zu sein.
Ich bin froh, dass du das so schön zusammenfasst. Jetzt verstehe ich nämlich diese Passage. Ich habe das vorher nicht gecheckt. Nutzungsrechte? Hä?
Ja, genau. Er darf die Schmieden nutzen, muss halt die Schmiede entlohnen und darf dafür die Waffen verkaufen. Okay. Das heißt, seine Marge ist nicht ganz so groß, wie sie sonst gewesen wäre, wenn ihm die Schmieden gehören, aber und das nächste ist, dass er sagt, naja, aber wie verschaffe ich mir Respekt unter Käufern? Bei den Menschen kriegst du das vielleicht noch hin. Die Elfen haben wahrscheinlich am Anfang sowieso kein Interesse. Das Volk, das aber am größten Interesse hat, sind eigentlich die Orks.
Die wollen nämlich Krieg führen.
Die wollen Krieg führen und die haben meist eher schlechte Waffen.
Richtig.
Aber das ist jetzt auch nicht das Volk, was dafür bekannt ist, ehrlich zu sein, wenn man denen was verkauft und wirklich zu bezahlen.
Excuse me?
Er sucht sich also den größten und bösesten Ork, den er in dem Moment finden kann, und Kriegsherrn, und macht mit dem Handel. Und sagt, ich verkaufe dir die Waffen zu folgendem Preis, die beiden sind sich einig. Und auf dem Weg dahin lässt er ein paar Wagen mehr beladen. Und in dem Moment, wo sie sich mit dem Ork treffen, sagt er, hier, ich habe die Waffen dabei, alles wie sein sollte, wo ist mein Geld? Und der Ork sagt, du bist bescheuert, ich bezahle dich doch nicht.
Ich bin jetzt, bin jetzt bis zum letzten Zahn bewaffnet, warum sollte ich überhaupt?
Ja, genau, du hast mir alles mitgebracht, danke dafür.
Ja.
Sei froh, wenn du am Leben bleibst. Und Kadum hat genau damit gerechnet und zeigt dann, dass unter den Extrawägen, welche seiner Waffen geladen sind, so kleine Katapulte, und er gibt den Orks eine Live-Demonstration dessen, was das kann.
Maschinenspeerschleudern.
Ja.
Nicht eine einfache Ballistin, Maschinenspeerschleudern, Freunde.
Er macht die komplette Armee platt.
Ja.
Zumindest das, was davon da ist. Wir wissen nicht, ob es die komplette ist, aber die da sind, macht er platt. Und das hat zwei Auswirkungen. Zum einen kann er beweisen, wie gut seine Waffen sind. Zum anderen verschafft er sich damit so viel Respekt bei den Orks, dass er den größten und bösesten von denen platt gemacht hat.
Ja.
Ich bin da gnadenlos. Wer mich nicht bezahlt dafür. Also wer mich nicht in Gold bezahlt, bezahlt anders dafür. Außerdem hat er einen Haufen Waffen, die schon fertig sind und bereit zur Auslieferung.
So sieht es nämlich aus. Und damit wir das einfach nochmal untermalen, der schnappt sich den Kopf von den Anführer, lässt er nämlich in Alkohol destillieren, damit er den auch bloß immer schön vorzeigen kann.
Genau. Ja. Auch ein schönes Detail, ja.
Das ist richtig, boah.
Was man halt zu Hause so im Einmachglas haben möchte.
Ja, ja, ja. Es gibt ja in sehr vielen Läden einfach, wo ein Schädel sitzt, wo so hier der erste Ladendieb so ein bisschen hat, das so ein
Flair. Ja, 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 das stimmt. Danach erfahren wir auch, wie er an seine Leibwächterin kommt. die kauft er einem Ork ab. Der Ork hat sie gefangen genommen und möchte sie eigentlich seinen Göttern opfern.
Mhm.
Und er schenkt ihm eine Ladung Waffen plus jeweils 1000 Talion pro Elfe.
Ja.
Und darf sie dafür mitnehmen. Die beiden erweisen sich als äußerst effektiv. Als effektive Krieger. Schönes Detail, er hat dem Ork, der Ork hat ihm abgerungen, ja, ich bin doch nicht bescheuert, ich lasse die da jetzt nicht los und dann bringt ihr mich um. Und er hat gesagt, die beiden werden dir nichts tun.
Ja.
Aber er hätte nicht davon gesprochen, dass nicht der Rest seiner Zwergearmee den nicht platt macht.
So sieht es aus.
Und dann wendet er sich auch an die beiden Elfen und sagt, was immer das zwischen euch war, jetzt ist es vorbei, die sind alle tot.
Auch eine interessante Sache zu den Elfen, die reden nicht.
Nee, gar nicht.
Nicht also, ein Wort.
Nicht ein Wort, genau. Es sind immer nur Blicke. Wir lernen kurz danach auch, dass sie neben Leibwächter auch Bettwächter sind, sagen wir es mal so.
Und auch Zwillinge, muss man auch nochmal feststellen. Ja.
Und auch Zwillinge. Genau.
Bettwächter.
Yam wiederum hat eine Art Anfall, also er wird deutlich älter, ist bettlägerig, das Herz ist schwach, wir kennen das ja schon von ihm.
Mhm.
Das wird sich jetzt immer so ein bisschen durchziehen. Er ringt aber Khadum ein sehr wichtiges Versprechen ab. Und zwar erzählt er, dass er als Kind sehr früh in eine hohe Verantwortung in der Familie gekommen ist und da alles verloren hat, was die Familie jemals hatte.
Ja.
Und er ringt ihm das Versprechen, dass er bitte immer Teil dieses Geschäfts sein darf.
Ja.
Er kann nicht schon wieder alles verlieren und Khadum stimmt auch zu. Denn obwohl die beiden sich immer wieder in den Haaren liegen, weiß er wahrscheinlich, was für einen guten Buchhalter er da hat. Khadums Macht selber wächst und wächst. Also er ist der wirtschaftliche Höhepunkt für Zwerge. Es geht sogar so weit, dass er sagt, ich kann mir die größten Ingenieure, die größten Meister leisten. Und sie können hier frei von jeglichen Regeln, von irgendwelchen Orden oder Gemeinschaften arbeiten.
Mhm.
Wir sind jetzt wieder sowas wie innovativ. Wir probieren neue Dinge aus. Dinge, die sonst nicht okay sind, die sonst nicht akzeptiert werden. Ich kann sie bezahlen und dafür sorgen, dass sie es ausprobieren. Das befreit ihn aber nicht davon, dass er immer mal wieder Ärger hat.
Natürlich.
Zum Beispiel mit Orks.
Ja.
Die ihn am liebsten platt sehen wollen. Auch da kriegen wir nochmal eindrucksvoll demonstriert, was für starke Kriegerinnen diese diese Elfen sind. Ich glaube, es sind Halbelfen, aber ich weiß es nicht so
genau. Ich weiß gar nicht, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt klar geworden ist. Sie sehen aus wie Weißelfen, könnten aber auch Waldelfen sein, die haben ja auch ganz gerne mal weiße Haaren.
Ja.
Halbelfen glaube ich nicht. Cili und Lies. Es sind keine Halbelfennamen. Halbelfennamen könnten wir nicht aussprechen, Andreas.
Ja, da hast du recht. Da hast du einen guten Punkt. Er selber schiebt... Dann erleben wir, wie er selber nach so einer Schlacht etwas macht, das er lange aufgeschoben hat. Und das ist, dass er das allererste Mal seine Mutter wieder besucht, seitdem er abgehauen ist.
Ja, wichtig zu erwähnen. Normal besucht er sie ja einmal im Jahr.
Ja, aber das ist das erste Mal.
Genau.
Das ist das erste Mal, seitdem er abgehauen ist. Jetzt ist das der erste Besuch dieser Einjahresbesuche.
Ah, ja, du hast recht. Allerdings, stimmt. Woher kam die Intention?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Die Stadt droht angegriffen zu werden.
Ach ja, stimmt. Die Stadt droht angegriffen werden von Ogern. Ja, das ist gleich wichtig. Gut, dass du es erwähnst. Genau. Er hört, dass die Stadt, in der seine Mutter lebt, von Ogern angegriffen werden soll und er möchte sie ja eigentlich ganz gerne da rausholen.
Ja.
Also er hat gar keine Intention. Er sagt, wenn die Stadt sich das nicht leisten kann, von mir Waffen zu kaufen, dann hat die Stadt halt Pech gehabt. Aber meine Mutter muss ich da rausholen.
Kommuniziert er aber so nicht nach außen. Abran, sein bester Kumpel, der sagt so, ey, die Stadt, ne, und deine Mutter, oh, du musst ja irgendwie, interessiert mich gar nicht, ich bin Geschäftsmann, die Frau habe ich gar nichts am Hut. Lass mich in Ruhe, ich mache das alleine klar, ich komme später wieder.
Genau, und er ist dann da und unterhält sich mit der Mutter und die Mutter lehnt alles ab. Sie lehnt sein Geld ab, sie lehnt sein Hilfegesuch ab, sie sagt, wir wissen, was hier los ist, Zwerge weichen nicht. Und auch wir werden hier nicht weichen, nur weil ein paar Oger kommen.
Ja, das Problem ist, die Stadt ist in einem beschissenen Zustand. Der vorherige Herrscher, der hat da alles Geld reingebuttert in diese Festung auf dieser von dir so schön beschriebenen Insel, die in die Höhe ragt.
Genau, so eine Art Kathedrale oder so sollte da gebaut werden.
Man kann sich nichts mehr leisten. Keine Armee,
es ist kein Geld mehr da.
Ja.
Und er trifft sich jetzt mit dem Sohn dessen, der das angefangen hat, also mit dem aktuellen König.
Ja.
Und die beiden machen einen Deal. Einen sehr überraschenden Deal. Er kriegt die nötigen Waffen geschenkt und er würde noch Zwerge stellen, noch Zwergenkrieger stellen.
Eiserne Legion.
Eiserne Legion.
Die schulden dem noch was.
Für ein Versprechen und, oder für einen Gefallen. Irgendwann mal, wenn er Hilfe braucht, würde er sich melden. Und da blitzt zumindest mal so ein bisschen Nettigkeit durch für seine Mutter. Ein wenig Zugewandtheit, denn dafür macht er das halt alles.
Genau. Mit einem kleinen Zusatz, kein Wort zur Mama.
Genau, kein Wort zur Mama, die darf das auf keinen Fall erfahren. Am Ende ist es auch so, dass die Armee gar nicht diese Stadt überfällt, sondern sie in eine andere Richtung weiterziehen. Also ganz viel Wirbel um nichts. Aber der Deal steht natürlich trotzdem und damit hat er sich einen Gefallen für eigentlich keinen Einsatz geholt.
Richtig. So viel auch dazu, zu der Rückblende.
Genau. Er kommt dann von dem Besuch, den wir anfangs hatten, wieder zu Hause an.
Sehr gut.
Fängt an, sich zu betrinken. So verarbeitet er scheinbar den Besuch bei der Mutter.
Er möchte sich betrinken. Er möchte sich betrinken.
Er wird allerdings unterbrochen von zwei Elfen.
Oh nein, die Bettwächter.
Genau, die auch Bedürfnisse haben.
Der arme Kerl.
Ja, muss ich direkt um zwei gleichzeitig kümmern. Während die zugange sind und auch die Party noch weiter unten läuft, von der er eben entflohen ist, überfallen die Menschen sie fest. Also die Menschen, die er abgewimmelt hat, denen er verweigert hat, die Waffen zu schenken, die wollen sich jetzt rächen, indem sie halt diese Festung überfallen und ihm aus deren Sicht die gerechte Strafe zukommen lassen, dass er alle hintergeht und allen Waffen verkauft, die mehr Geld haben.
Ja, das löst auch das Orgenproblem. Aber gut, ja, Rache wird am liebsten heiß serviert.
Ja.
So auch bei den Zwergen.
Es kommt zu diversen, also Khadum selber beteiligt sich an der Schlacht. Er schießt Anführer von den Menschen. Die beiden Zwerge sind natürlich auch mit dabei, aber auch sein Kumpel und Yam. Also sein Kumpel soll Yam, den Buchhalter, retten. Und weil die beiden das nicht pünktlich rausschaffen, bringt Yam das komplette Opfer. Er verbrennt alle Unterlagen, sich selber und seinen Kumpel, bevor irgendwas davon, irgendwelche Besitzurkunden, irgendwelche Bücher in die Hände der Menschen kommen und es damit Beweise dafür gibt, dass Khadum Steuern hinterzogen hat, sie betrogen hat oder sie noch schlimmer irgendwelche Besitztümer übernehmen können von ihm.
Ist so ein Schachzug, den wir von Ordun kennen, ne? Von Ordon, von dem ersten Band.
Ja, nur dass er entkommen ist.
Ja, er hat es ein bisschen.
Er hat sich halt nicht selber verbrannt. Ja. Genau. Khadum entkommt mit seinen beiden Leibwächterinnen. Als sie dann aber unten in so einem Hinterausgang quasi ankommen, wird ihm sehr schnell klar, dass sein Kumpel und Yam es nicht geschafft haben. Er möchte zwar umkehren und sie holen, aber die Elfen schlagen ihn nieder und zerren ihn quasi raus.
So, wer besitzt jetzt wen?
Das haben wir ja schon öfter mal, dass er auch schon sagte, ich habe die nicht unter Kontrolle, die haben nicht unter Kontrolle. Danach geht es dann zur steinernen Bank, die auch ihn, die mögen ihn jetzt auch nicht unbedingt, könnte man sagen. Also die sehen das auch sehr kritisch, was er da macht, aber weniger aus moralischen Aspekten als vielmehr aus Neid.
Ja, so dreht man das gerne nach außen hin. Also wir wissen ja vorab schon mal, ne, Steuerhinterziehung in der Steinbank nicht gut.
Genau, das finden sie gar nicht toll.
Der Vorfall, was jetzt auf seinem, ich nenne es jetzt mal Palast passiert ist, wird jetzt natürlich auch diskutiert. Was geht jetzt mit der Rest der Stadt weiter? Er ist ja Besitzer und Eigentümer von diversen Schmieden.
Ja.
Ne? Das wird ja jetzt alles so ein bisschen.
Das haben wir bisher unterschlagen. Irgendwann ist er dann dazu übergegangen, alle Schmieden zu kaufen. Also richtig. Irgendwann konnte er sich's leisten, nicht nur die Nutzungsrechte zu holen, sondern dann hat er wirklich eigentlich alle Schmieden der Stadt gekauft. Er besitzt eigentlich die Stadt.
Jetzt, aber da Khadum ja jetzt erstmal verschwunden ist und man ihn natürlich tot glaubt, ist eine ziemliche kapitale Macht verschwunden. Und jetzt stellt man sich die Frage, was machen wir jetzt?
Genau. Und der Plan ist eigentlich ganz einfach. Wir machen ein Gerichtsverfahren gegen ihn und klagen an, dass ihm das eigentlich alles gar nicht gehört, dass er das nur behauptet und gewaltsam genommen hat. Und um zu beweisen, dass es ihm doch gehört, müsste er ja vorbeikommen und Besitzurkunden vorlegen.
Nur vorbeikommen und Besitzurkunden nehmen.
Genau, nur. Wir wissen, es ist alles verbrannt und wir wissen auch, dass wenn er vorbeikommt, er wahrscheinlich sterben wird.
Ja, Dedige ist ja auch ziemlich dicke mit der schwarzen Loge, ne?
Genau. Sprich, Der andere ist eigentlich ganz geschickt in dem Moment. Sie sagt, wir lassen höchstrichterlich feststellen, wenn er keine Urkunden vorweisen kann, dass ihm die Sachen gar nicht gehören. Damit ist er pleite.
Ja.
Damit hat er nichts mehr.
Das ist super cool. Entweder geht er dahin und sagt, ey, das gehört alles mir und kapiert. Oder er lässt es sein, verliert alles und kapiert.
So ist es. Genau.
Schick.
Also am Ende hat er nichts mehr. Und das versteht er auch. Er kriegt diese Vorladung. Er ist jetzt bei seiner Mutter quasi mit seinen Leibwächtern. Er kriegt diese Vorladung und versteht sofort, was Sache ist. Versteht sofort, ob ich hingehe oder nicht, ist vollkommen egal.
Ja.
Wenn ich hingehe, sterbe ich. Wenn nicht, kann ich wenigstens hier bleiben. Ich könnte Glasbläser werden. Beides scheint für ihn aber nicht so richtig eine Option zu sein. Daher geht er hin und findet noch einen dritten Weg. Er schreibt einen Brief, den er direkt zur Gerichtsverhandlung schicken lässt. Und in diesem Brief sagt er, hey, ich habe nichts Illegales getan, es ist alles okay, ihr könnt die Stadt haben. Ich habe Gefallen eingefordert. Ich habe gelernt über die Jahre, es ging mir nie darum, Geld anzuhäufen. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe mir dafür sehr viele Gefallen auf dieser Welt zusammengesucht. Mhm. Und die fordere ich gerade ein. Und wir sehen dann, dass er in seiner Heimatstadt, wo seine Mutter ist, wo diese Kathedrale, die halbfertige steht, aus dieser kompletten Kathedrale eine riesige Schmiede bauen lässt.
Yes.
Eine Schmiede, die der Grundstein für sein neues Waffenimperium ist. Dass er wieder anfangen kann, Waffen zu schmieden, Waffen zu verkaufen in einem noch größeren Maß, als es vorher möglich war.
Ja.
Und damit endet der Band. Mit einer Steinbank, die sich einen noch größeren Konkurrenten als vorher entgegensteht, obwohl sie dachten, sie hätten einen idealen Plan, um ihn auszuboten.
Jetzt müsste man nochmal vielleicht kurz hervorheben, warum das der Steinbank ein Dorn im Auge ist. Weil Kardum ja diese Festung, die er aufgebaut hat und die Gefallen, die er eingefordert hat, hat er gesagt, Freunde, verlasst die ursprüngliche Stadt, wo wir vorher alle waren, zieht zu mir, arbeitet für mich. Und jetzt ist die Steinbank Besitzer einer leeren Stadt.
Genau. Das ist so das i-Tüpfelchen noch, genau.
Genau.
Das, was sie jetzt erworben haben, was sie sich eingeklagt haben, ist nichts mehr wert, weil das ist einfach nur leere Schmieden ohne Personal, wenn du so willst.
Ja.
Die sind alle jetzt bei ihm. Sie haben ganz viele Talion ausgegeben für nichts, was sie bekommen haben.
Das ist ein Verlustgeschäft.
Komplettes Verlustgeschäft, ja.
Tja.
So.
Ende.
Trinken. Dann reden über Inhalt. Ja, wie die Orks.
Finanzbuchhalter.
Bis gleich.
Bevor wir überhaupt ein Wort jetzt gewechselt haben, wir haben einfach nur einen Schluck getrunken.
Und es geht weiter.
Ja. Genau. Er hat Racket pausiert, Schluck getrunken und wieder angemacht.
Ich bin wirklich gespannt, wie es dir wirklich ernsthaft gespannt, wie es dir gefallen hat. Weil auch gerade bei der Handlungszusammenfassung, oft sehe ich das bei der Handlungszusammenfassung,
ob es mir gefällt oder
wie der Band gefallen hat.
Echt?
Mhm.
Woran machst du das denn fest?
Weiß ich nicht. Wenn wir drüber reden, gucke ich dir ins Gesicht und merke, ob du noch Spaß in der Handlungszusammenfassung hast oder ob es so Stellen gibt, wo du so, das war ja auch noch da. Und diesmal ist man ein bisschen neutral. Ich glaube, dir hat es ganz gut gefallen, aber erzähl mal.
Mir hat's gut gefallen. Doch, hast du sehr gut, verdammt, du kannst mich sehr gut lesen. Das muss ich auch erstmal sacken lassen. Nee, mir hat's gut gefallen. Ich will ehrlich sein. Ich war erst erschlagen, wie bei vielen Zwergenbindern, vom Text. Es war mir auch am Anfang ein bisschen zu komplex. Aber als die Kehrtwende kam und der Plot-Twist, war ich mega Fan und gehypt von Kardum, weil vieles dann auf einmal Sinn gemacht hat. Ich war so, einfach einlesen, ein bisschen gucken, einfach wirken lassen. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Mhm. Und als dann dieser Moment kam, wo die Steinbank sein Leben ruinieren wollte und er dann sagte, sollen die Stadt von mir aus haben? Ich habe damals geholfen, dass die Stadt halt wächst. Er hat ja das Problem erkannt.
Ja.
Die Leute ziehen alle weg. Er wird nicht mehr Geschäfte machen können, wenn halt die Leute alle wegziehen, die Schmieden alle leer stehen, nichts passiert. Und darum hat er sich ja aktiv gekümmert, dass das eben nicht passiert.
Ja.
Und in dem Höhepunkt seines Peaks, in der ersten Stadt, sage ich jetzt einfach mal, kommt dann die Steinbank und sagt so, wir reißen uns jetzt unter den Nagel. Und er sagt, okay, Ich habe nicht in Gold investiert, ich habe in Zwerge investiert, ich habe in Mensch, also ja, in Handwerker investiert, mit Vertrauen, mit Versprechen. Die kommen jetzt alle zu mir, ihr dürft die komplette leere Stadt gerne haben. Das, wovor ich mich gefürchtet habe, darum habe ich mich gekümmert. Und das ist so ein Ding, das hat mich voll abgeholt, das fand ich super geil. Ich habe mich letzte Mal so ein bisschen beschwert bei den Talionen, dass ich mir so ein Varric-Verschnitt von Dragon Age gewünscht hätte, ne? Ja. Diesen gepflegten, rasierten Zwerg, der auch immer eine Zigarre hat. Da dachte ich schon, oh, eigentlich passt das voll ganz gut. Man hatte erst immer so dieses Gefühl so, boah, der ist voll skrupellos, der handelt mit Orks, das ist ein richtiger Penner.
Ist er auch.
Aber er hat trotzdem irgendwo eine weiche Seite, ne? Dass er gerade so am Ende hin, dann, wo man dann merkt so, eigentlich hat die Mutter ja doch schon ein Grund, stolz zu sein, weil das
man
erste.
Man ärgert sich richtig, ne, dass die Mutter das so gar nicht anerkennt.
Richtig. Also im Nachhinein finde ich das trotzdem noch ein bisschen gut, weil das so ein bisschen so dieses, ah, schade, hätte ich ganz gerne gewusst, aber so hundertprozentig Satisfaction kriege ich ja eh nie, von daher bin ich da auch ganz zufrieden mit. Der erste Moment, wo ich dann so ein bisschen Fan von ihm wurde, war, wo er bei dem Buchhalter da am Bett lag, wo er Herzprobleme hatte. Ne, wo er gesagt hat, ey, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, ne? Meine Mutter und meine beiden Geschwister, ich will nicht, dass das normal passiert, bitte grenz mich nicht aus, ich will teilbleiben. Und da war schon in meinem Kopf so, okay, jetzt sieht man bestimmt, wie er den ausspielt oder dann eiskalt abserviert. Nö.
Nee, der war von Anfang an dabei.
Der ist immer dabei geblieben.
Der darf bis zum Ende bleiben, ja.
Ja. Und er hatte ja auch, warum auch immer, ein Faible für die Elfen. Ja. Vielleicht Mitleid, vielleicht auch dieses Gefühl. Und ihm hätte es ja scheißegal sein können, weil das, was er da abblitzen lassen hat, die Bezahlung gegenüber den Orks, die Waffen, das war ja ein schönes, dickes Sümpchen. Ja. Ne? Klar, der hat sich dann noch um den Orken gekümmert, weil er ja kein Versprechen abgegeben hat, dass er ihn verschont.
Ja, der wollte es halt aus der Welt haben. Ihm war klar, die Elfen werden ihn hintergehen, irgendwann werden abhauen,
ja,
um das zu Ende zu bringen. Ja. Dann macht er das lieber.
Und die Elfen sind auch, ich liebe Charaktere, die einfach da sind. Und du genau weißt, ich will mehr von denen. Hm. Ich kriege nicht mehr. Die reden nicht. Du weißt nicht, was Sache ist. Du hast keine Ahnung, welcher spezifischen Volksart sie abstammen. Der Weißelf scheint auch sehr angetan zu sein. Und er hat ja gesagt, ey, wenn du mir gleich ein Liebchen da lässt, ne, lass einen von deinen beiden da. Ja. Und er sagt dann so, nein.
Wenn du überleben willst, machen wir das besser nicht.
Das machen wir besser nicht. Das sind meine zwei kleinen fleischfressenden Pflanzen. Und die sind nicht zum Liebhaben da.
Ja.
So, ne, und das war auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, boah, das willst du. Also im Großen und Ganzen, ich fand den geil. So habe ich mir Talion vorgestellt, so habe ich es mir gewünscht und so habe ich es gekriegt.
Ja.
Es war zwar 3 Anläufe gebraucht, aber damn, das war, ich finde ihn klasse. Ich finde ihn richtig cool. Ich hatte am Anfang erst so ein bisschen, weil es auch so viel Text war, war ich erst demotiviert und dachte, boah, jetzt hast du so ein Goblin-Band nur in Zwergenart. Wir hatten ja die Geschichte mit
ja, da muss ich auch dran denken.
Ja.
War das der zweite Myth? War das der zweite? Nee, das war der dritte, ne? Scar, oder?
Wie hieß er?
Ja, aber der auch der Gangsterboss, der quasi.
Genau, der dann ganz oben an der Spitze ist.
Ja, genau.
Genau, hier ist es ein bisschen, man sieht gewisse Parallelen schon, aber von anderer Natur, anderen Motiven her und zum Ende hin spitzelt sich das ja deutlich ab.
Ja, sehr deutlich.
Sehr deutlich.
Ich finde es sogar eigentlich sehr früh. Mir hat der Band auch super gefallen. Ja. Also, was eigentlich faszinierend ist, weil eigentlich, also groß Action hast du hier nur stellenweise drin. Eigentlich siehst du halt, wie er so von Zero to Hero halt dieser große Händler wird.
Ja.
Aber das hat irgendwie so eine Faszination ausgelöst. Also, ich mag ja Geschäftssinn sowieso und finde so Geschichten faszinierend.
Ja.
Und die haben so schön aufgebaut, wie ja so von diesem Weinhändler und dann, wir haben dann festgestellt, wenn wir an irgendwelchen Wirtshäusern noch den Käse verkaufen, da kommen die nur schlecht dran.
Ja.
Das hat eine gute Marge. Und dann schaukelt sich das so langsam hoch.
Ja.
Und er investiert immer alles. So, er geht ganz oft ins Risiko und sagt, nein, wir müssen jetzt hier alles in die Politik investieren, damit ich den Sitz im Rat bekomme.
Ja.
Und alle um ihn herum protestieren und sagen, bist du bescheuert? Und er sagt, nein, das machen wir jetzt. So, ich brauche diesen Sitz im Rat. Wir haben das Geld 10-mal schneller wieder drin,
ja,
als wir jetzt gebraucht haben, wenn ich nur diesen Sitz habe. Und dann kommt dieser Moment, wo ihm klar wird, in die Stadt zu investieren, war dumm. Aber anstatt zu sagen, okay, dann brechen wir ab. Nein, ich ändere die Stadt. Ja. Ich bringe wieder Leben rein. Es soll wieder Sinn ergeben, hier zu leben und für mich hier zu arbeiten.
Das ist ja das Besondere an Kadum. Der ist ja, während er sich mit seinem Buchhalter, mit Yam, so häufig zankt.
Ja.
Yam ist ein Talion durch und durch. Der zählt jeden einzelnen Groschen, zählt
dem jede eigene Münze. Jede Regel wichtig. Man muss sich an die Steuern halten und ja.
Ja, er ist allerdings einer, der sagt, Geld ist ein Mittel und das ist nicht wichtig.
Genau, Geld ist nur der Ausdruck von Macht.
Ja.
So, und wenn du Geld weggibst, kriegst du noch mehr Macht, wenn du es richtig weggibst.
Ja, und er macht es ja richtig. Er macht es ja wirklich
und
richtig.
Und das ist ja auch die Quintessenz am Ende.
Ja.
So, ja, dass es immer darum geht, ja, ich habe immer Geld ausgegeben, aber ich habe immer Zwerge um mich herum zufrieden gemacht. Und das ist interessant, weil das ist ja auch ein Aspekt, den wir gar nicht im Comic mitbekommen. Wir kriegen ja gar nicht mit, ob alle um ihn herum zufrieden sind.
Ja.
Ob alle mit seiner Geschäftstätigkeit zufrieden sind. Und am Ende wird uns das klar gemacht. Ja, uns wird immer nur gezeigt, wie Leute unzufrieden mit ihm sind. Uns wird die steinerne Bank gezeigt, weil er Steuern hinterzieht und so frech ist, Geld anzuhäufen selber und nicht bei denen zu lagern. Das ist ja auch kurz Thema.
Ja.
Na, dass sie sagen, aber du musst das Geld auch bei uns lagern. Nein, muss ich nicht. Warum? So, das ist gar nicht notwendig.
Das stimmt, absolut. Ne? Man redet hier immer so von 6%, klingt jetzt erstmal nicht viel. Ne?
Aber von dem Zwerg, der am meisten Umsatz in ganz Aran macht.
Eben, genau. Von dem Zwerg, der am meisten Umsatz in Aran macht, der sich dann nebenbei noch eine eigene Festung aufbaut, finanziert, ohne dass das Gefühl irgendwie kaum jemand mitkriegt, aber dann trotzdem noch mehrere Familien absichert.
Genau, genau. Und das ist halt so geil. Ne? Du kriegst immer nur die Gegenseite mit. Du kriegst die Menschen mit, die unzufrieden sind.
Ja.
Du kriegst die Elf mit, die unzufrieden sind. Du kriegst Yam mit, der auch unzufrieden ist. Und erst zum Ende wird dir präsentiert, ja, das waren jetzt die unzufriedenen Seiten. Aber guck mal hier. Hier sind ganz viele, die damit sehr zufrieden sind, weil das deren Leben absichert, was der da macht.
Ja, absolut. Also,
trotzdem ist es natürlich eine absolute Kapitalisten-Story.
Aber
wie jemand mit sehr wenig Geld, so der typische Tellerwäscher. Aber ich habe da ja ein Fable, ich kann mir das ja gut durchlesen. So.
Ich finde tatsächlich, das spricht ja aber auch für die Qualität dieses Bandes, weil als ich so gemerkt habe, worum es da wirklich ging, dachte ich so, keine Kämpfe, keine Runenwaffen, ich weiß nicht, keine epischen Schlachten.
Kann mich das unterhalten?
Ich weiß es, aber da kommt so viel Spannung bei rum, obwohl es so wirtschaftlich finanziell ist.
Ja.
Klar hat man so ein paar Momente, wo es dann um Action geht, ne, wo jetzt halt sein Palast überfallen wird und auch seine beiden Leibwächterinnen da ordentlich Gas geben. Die Szenen sind mega brutal.
Ja. Ja, auch der Band ist wieder einer, der hält sich überhaupt nicht zurück.
Wie
diesem Menschen der Pfeil durchs Auge geschossen wird.
Boah.
Ja.
Oder wo eine Wächterin dann eben halt jemanden den Unterkiefer abschlägt mit einer Waffe.
Ja, ja.
Jesus. Richtig, richtig toll. Also wirklich gut. Also ich hab das gekriegt, was ich mir beim ersten Mal gewünscht habe, meinen Varric-Verschnitt. Zwergisch, 1A, auch dass die Steinbank mit dabei ist. Es hat sich auch gelohnt, vorher die Talion-Bände zu lesen, um zu verstehen, wie diese Institution funktioniert und warum die so radikal ist.
Ja, auch um sie halt kennenzulernen, die Derdere, wo wir wissen, wie verschlagen die ist, wie viel Opfer sie schon gebracht hat, um an die Position zu kommen, an der sie ist.
Dass sie die schwarze Loge hinter sich hat.
Ja, genau.
Ja.
Also dann ergibt es Sinn, trotzdem waren die anderen nicht gut.
Das ist schon wahr.
Das macht das nicht weg. Aber es ist der stärkste Talion-Band, den wir bisher hatten.
Ja, absolut.
Mit Abstand.
Mit Abstand. Aber der ist. Ja,
der ist top.
Ich bin begeistert.
Freunde. Und ich bin selber fasziniert, dass ich sage: Lest diesen Band. Es gibt wenig Action und ganz viel Buchhaltung.
Aber so gut gemacht. Wirklich gut gemacht.
Ja, und halt auch eine Art und Weise zu zeigen, dass du in dieser Welt nicht nur über Krieg und über Waffen Einfluss nehmen kannst.
Ja.
Sondern halt auch wirtschaftlicher Einfluss etwas ist, was da ein Gewicht hat.
Ja.
Und dass es auch diese Welt da gibt, die genau sehr darauf guckt, wer gerade was macht und wie welche Geschäfte macht und wie viel Umsatz.
Absolut.
Auch dieser Kniff mit dem Ork.
Ja.
Richtig schön erzählt, wo du denkst, warum machst du denn jetzt Geschäfte mit dem? So, das ist der größte Gefährlich, so du triffst dich mit dem.
Dieser Moment, also wo er den Orken belagert und dann sagt der Orken also, welches Gold? Ich bin dir nicht schuldig, ich habe deine Waffen. Das ist ein Panel, das letzte Panel einer Seite und dann musst du umblättern. Und ich dachte, boah Junge, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das war doch klar, dass das passiert. Warum bist du so dumm? Und dann blätterst du um. Der war, darauf die ganze Zeit aus, dass es genau so kommt.
Genau das muss passieren.
Genau das muss
genau
passieren.
Genau das ist die Botschaft, die er senden
so
möchte.
So gut. So geil. Nee, also ich will ehrlich sein, ich bin geflasht. Sehr schöne, also sehr schöne Entwicklung. Top, ich verneige meinen Hut. Also es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Als ich angefangen habe, dachte ich, oh, Talion. Bitte, bitte.
Ja, ja.
Nur, es war wirklich, und von den anderen beiden, da dachte ich, oh, Talion, ja, dann gucken wir mal. Und dann wurde es so kapitalistisch finanziell und dann so, um Gottes Willen. Und dann irgendwann kam dieser Moment so, Alter, wie geil. Ja, also ich bin hyped.
Ich hatte auch am Anfang, mein Gedanke war, ach, die letzte Hürde, bevor du den Pechband lesen darfst bei den Orks. Ja, komm, dann lesen wir jetzt Talion.
Ja.
Und bin daher jetzt sehr glücklich mit dem Band.
Ja.
Möchte aber auch dazu sagen, wenn der nächste Talion-Band auch wieder so wird, weiß ich nicht, wie glücklich mich das macht. Weil die Story hatte ich jetzt halt.
Ja.
Ja, also ich hoffe schon, dass er nochmal wieder auftaucht.
Wird er.
Er ist halt sehr zwielichtig. So, er ist schon Geschäftsmann.
Mhm.
Er macht auch ganz viele Sachen nicht, die moralisch richtig wären, wenn er kein Geschäft daraus ziehen kann. Also ich möchte ihn gar nicht nur in den Himmel loben.
Nee. Also wir haben ja schon, er ist jetzt, weiß Gott, kein Prediger, ne? Er ist und bleibt ein Arsch.
Ja, komplett, ja, genau.
Punkt.
Aber ich hoffe, er kommt wieder. Ich hoffe, wir treffen ihn nochmal.
Ja, hör mal, also erstmal, die Steinbank, die rechnet immer ab.
Ja.
Ne? Die beiden stehen jetzt in Konkurrenz, das kannst du nicht einfach wegschweigen. Das funktioniert nicht. Ich möchte mehr von Kadum erfahren, ich möchte wissen, wie Dedra jetzt weiterverfahren wird und ich will mehr über die Elfen wissen. Das kann man auch ja. nicht so stehen lassen.
Nee, ich hoffe auch. Über die Elfen würde ich auch noch gerne viel mehr erfahren.
Wo war das denn? Ich habe irgendein Videospiel gespielt, da gibt es einen Charakter, der ist immer dabei, der ist stumm und du erfährst nichts. Und Herrgott hat mich das wahnsinnig gemacht.
Das weiß ich nicht.
Ich muss mal drüber nachdenken, vielleicht fällt mir das wieder ein.
Ja, das würde mich aber auch, das würde mich fuchsen.
Die beiden, oh. Naja. Ach ja, schön.
Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Band zu sagen?
Ich glaube, wir haben eigentlich genug gesagt. Und selbst wenn, liebe Freunde, lest ihn euch selber durch. Es lohnt sich. Ich meine es wirklich sehr. Ich meine ernst.
Ich würde auch gerne mehr erzählen, aber man muss auch dazu sagen, also die Welt wird nicht groß erweitert. Es geht nicht groß um Magie, es geht nicht um Runen.
Ja.
Es geht hauptsächlich um ihn und seine geschäftlichen Geschicke.
Ja.
Da erfährt man über die Welt um das drumherum nicht viel mehr. Man könnte noch erwähnen, dass ich schön fand, wie der Charakteraufbau funktioniert. Also du hast richtige Charakterentwicklung drin, weil du halt von Anfang bis Ende wirklich mal eine Figur erzählst.
Mhm.
Also etwas, was wir schon öfter gesagt haben, was uns auch ganz gut gefällt.
Ja, absolut.
Das haben wir hier auch wieder. Und das bewährt sich bei mir einfach, wenn du sagst, wir nehmen diese Figur und wir erzählen das Leben oder einen großen Abschnitt davon.
Ja.
Das funktioniert auch immer wieder.
Was man vielleicht mitnehmen könnte, was hier sehr wichtiger Punkt war, dass auch Orks untereinander sich sehr häufig bekriegen. Das wurde sonst immer so am Rand ein bisschen erwähnt, dass das wohl so Scharmützel waren oder man sich nicht immer einig waren. Aber hier ist ja wirklich mit Kriegsgeschehnissen, Planung, Waffen holen. Also das scheint gerade bei den Orks in zwergischer Region richtig abzugehen. Könnte man sich mal im Hinterkopf behalten, ob sich das in den zukünftigen anderen Orkenbänden auch so widerspiegelt.
Ja. Na,
das würde ich auf jeden Fall dann nochmal mitnehmen.
Das sollten wir machen, ja. Und dann gucken wir schon aufs Cover für den nächsten Band, hm?
Ja, bitte.
Und jetzt kommt er endlich. Der fünfte Orks und Goblins Band. Pech. Pech haben wir schon kennengelernt im letzten Weißelfenband.
Ja!
Ein Halb-Ork, Halb-Goblin.
Ja.
Der, wie der Name schon sagt, sehr häufig Pech hat.
Der hat wirklich sehr oft Pech.
Ist aber sehr umtriebig. Sieht auch ein bisschen fies aus, hat überall Narben.
Mhm.
Wahrscheinlich hat er die Narben aber nicht, weil er sich so viel gekämpft hat, sondern weil er immer irgendwo runtergefallen ist. Nee, man weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht tollpatschmäßig Pech,
ja.
Aber der ist schon immer, wenn eine Situation schlecht laufen kann, läuft sie so schlecht, wie sie schlecht laufen kann. Also das ist schon...
Richtig.
Ja.
Ja, was Andreas und ich einfach an diesem Charakter lieben, ist so, ich will, man kann nicht, Genugtuung ist das falsche Wort, aber so immer so dieses, das war ja klar.
Ja, genau.
Ich muss mich damit jetzt abfinden, ist beschissen.
Natürlich, ich falle irgendwie wo runter und da, wo ich aufschlage, ist nicht nur nass und kalt, natürlich sind die auch überlebensgroße Spinnen.
Richtig. Richtig. Oh. Ja. Oder wenn ich an ein Weißelfenkind gerate, dann am besten noch eine, die jetzt hardcore möglicherweise. Das geht die ganze Zeit so. Das ist so geil.
Genau, wir sehen auf dem Cover, sehen wir Pech auf der rechten Seite und eine Stadt im Schnee auf der linken Seite. Viel mehr ist es dann auch nicht. Mhm. Aber ich freue mich schon riesig darauf, diesen Band zu lesen.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben so lange gewartet. Endlich.
Und gleichzeitig ist der letzte Band des Zyklus, der letzte Ork und Goblin-Band. Das heißt, wir müssen erstmal ein Ranking machen.
Oh, das ist gut, das ist das. Hausaufgaben.
Ja, Hausaufgaben.
Hausaufgaben.
So ist es.
Ich bin jetzt schon dabei. Später.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Hat wieder großen Spaß gemacht. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, dankeschön.
Bewertet uns, abonniert uns, diskutiert mit uns auf Discord, interagiert mit uns auf Social Media. Wir freuen uns über alles.
Ja.
Und vor allen Dingen aber, lest Comics, lest die Welt von Aran.
Oh ja.
Es lohnt sich und bis zum nächsten Mal.
Freunde, ich bedanke mich. Genießt euer Glück. Ne? Nächstes Mal gibt's Pech.